Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt miteinander. Guten Morgen, no coffee, no worky, Freunde. Ja, extraordinär und klasse dieser Kauer. Bei der Fremdenlegion sagen wir Kauer zum Kaffee. Ihr seid richtig beim Newsticker Thomas Gast am 29. Jänner 2026. Um was geht heute, zumindest zum ersten Bericht? Im ersten Bericht, es geht um das Fallschirmjägerbataillon 26, ja, Bataillon 263, zwei Brücken. Ich habe darüber schon mal berichtet und da gab es ja Vorfälle. Ja, jetzt gehen wir mal rein in den Bericht, in die Berichterstattung. Was ist da vorgefallen, um was geht es? 19 Fallschirmjäger stehen vor dem Rauswurf in zwei Brücken. Ja, es geht um Vorfälle wie sexualisiertes Fehlverhalten, Drogen, Extremismus bei Fallschirmjägern etc. pp. Und ich habe mir den Artikel mal durchgelesen. Den Artikel findet ihr bei www.n-tv.de Politik. 19 Fallschirmjäger etc. pp. etc. pp. Also ist ein Artikel, der kam vor 2-3 Tagen raus. Wir sind also in der Zeitachse ganz aktuell. Ne? Da ging es auch um Drogen, Extremismus etc. pp. Und da gab es einen Satz in dem Artikel, der mich als alten Einsatzsoldaten so ein bisschen getriggert hat, zumindest nachdenklich gemacht hat. Ich zitiere Generalleutnant Freuding. Ja, den kennen wir ja alle. Und dann legen wir mal los mit dem Zitat. Das Heer braucht Fallschirmjäger, so Freuding, die bereit sind als erstes zu gehen, die bereit sind zum Kampf. Die ins Gefecht springen, die sie durchsetzen und die gewinnen. Nur so könnten sie ihren Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreich abschrecken, um Frieden und Freiheit zu wahren. Zunächst mal zu dem einen Wort, erfolgreich abschrecken. Ja, das mit der Abschreckung, wenn das nicht klappt, dann musst du ran. Das heißt, eine Armee zur Abschreckung oder eine Armee aufzubauen mit dem Hintergrund, wir haben eine Abschreckungsarmee, das ist in meinen Augen ein bisschen naiv, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, sondern du solltest eine Armee dazu ausbilden, dass sie in den Einsatz ziehen muss. Weil wenn die Abschreckung nicht funktioniert, dann musst du in den Einsatz und dann bringt es nichts, wenn du Soldaten hast, die sagen, Einsatz war nicht, davon war nie die Rede. Von Abschreckung war die Rede, Leute. Ne? Aber wie gesagt, dieser Satz, dieser kleine Artikel da, den ich euch gerade vorgelesen habe, der hat mich unwahrscheinlich getriggert. Warum? Ich sag's euch. Ich sage euch meine Meinung dazu. Ja. Zuallererst, um das klarzustellen, Sexismus unter Kameradinnen, das ist eine rote Linie. Ja, das geht gar nicht. Punkt, Ausrufezeichen, überhaupt kein Thema. Ja, wer Frauen herabwürdigt, der fliegt. Das ist so. Ja, das ist überall so. Sollte überall so sein. Ja, aber, und jetzt kommt mein großes Aber, wer glaubt, dass ein Fallschirmjäger so ein Bankangestellter ist oder ein Lebensmittelverkäufer in Uniform, der versteht den Beruf nicht ganz. Ja, weil in meinen Augen ist ein Soldat ein Mann, der sein Leben einsetzt, wenn andere schlafen. Ja, Soldaten sind wichtig. Ein Tool, wie wir vorhin gehört haben, für die Abschreckung, aber ein Tool vor allem auch, wenn die Abschreckung failt, das rangeht an die Front. Das kämpft. Ja? Und so ein Soldat, der braucht Ventile. Ja, der braucht Kameradschaft, der braucht Rauheit, der braucht Raubbeinigkeit, der braucht Raufereien, der braucht Traditionen und der braucht auch Grenzüberschreitungen, ja, solange sie niemanden schaden. Ein Soldat braucht Grenzüberschreitungen, Druckablass im weitesten Sinne, insofern oder sofern diese Grenzüberschreitungen niemanden schaden und insofern oder solange sie die Einsatzfähigkeit nicht in Frage stellen. Das ist ganz klar. Ich war lange genug Soldat, ich kann das beurteilen, ich kann das einordnen. Ja? Und aus Erfahrung weiß ich eben, dass wenn du jeden Druckablass in der Garnison verbietest, dann hast du im Einsatz nur eine 50% Soldaten. Und das braucht man nicht. Im Einsatz an der Front, da brauchst du einen 110% Soldaten. Ja? Und das ist jetzt keine Rechtfertigung, sondern das ist Realismus. Das ist Realismus. Ja? Woher ich meinen Realismus habe, ihr kennt, wie gesagt, meinen Background. Wenn also der Herr Freunding sagt, die Soldaten müssen springen und als erstes in den Einsatz, dann hat er natürlich recht. Ja? Aber genau diese Menschen, genau diese Soldaten, dieser Menschenkreis, ja, der funktioniert nicht wie ein Zivilist. Das funktioniert nicht nach zivilen Maßstäben. Du kannst hier keine zivilen Maßstäbe ansetzen. Ein Soldat ist ein Soldat. Punkt. Ja? Und wer in der Kaserne absolute Mustersoldaten fordert und sich diese heranziehen möchte, der bekommt für den Einsatz keine Kämpfer, sondern Schauspieler in Uniform. Und Schauspieler in Uniform, der reißt vorne an der Front nichts. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, ja. Im Einsatz dann aber gibt es natürlich null Toleranz, was Disziplin angeht, was Befehl angeht, was Gehorsam angeht, ja. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Diese Ausnahmen habe ich mehrmals angesprochen. Ja? Zum Beispiel Befehlsverweigerung, wenn es darum geht, einen Krieg zu führen gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Kämpfer, die sich ergeben. Ja? Da ist der Befehl, kann man den Befehl in Frage stellen, aber ansonsten no way. Überhaupt kein Thema. Ja? Ich gehe mal über zum nächsten Thema. Right? Schluck Kaffee vorher. Ja, während ich mir mal den Beginn vom nächsten Thema so ein bisschen überfliege, ja. Wir landen da im Iran, ne? Und da wird in den kommenden Tagen ein Krieg erwartet. Den erwarte ich auch, ja. Laut dem US-Präsidenten, den habe ich mal T-Rex genannt, Donald J. Trump, ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Ja, habe ja vorgestern berichtet von der Abraham Lincoln, Flugzeugträger, warum, wieso, weshalb. Ja, die dürfte schon im Golf von Oman sein, ja, Nähe Persischer Golf, kann man sagen, auf jeden Fall. Und der Trump, der hat in einem Video gesagt, ich spiele euch das Video gleich mal vor, und übrigens ist da noch eine andere schöne Armada, die gerade schön in Richtung Iran segelt, das hat er gesagt, in Iowa. Ja, aber schauen wir uns zunächst mal das Video an und danach diskutieren wir weiter. Bitteschön.
And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal.
Ja, Freunde, ihr seid alle der englischen Sprache mächtig. Ich möchte noch mal global übersetzen oder mal die wichtigen Punkte hervorstreichen von seiner Rede hier. Ja, es war dann nicht sofort klar, ob sich Trump dabei auf den Flugzeugträger der Abe Lincoln bezieht, ja, den ich auch schon angesprochen habe, und eben diese ihn begleitende Armada, ja, die am Montag im Nahen Osten eingetroffen sind, ja, oder auf andere Kräfte der US-Militärs. Ne? Wir haben da auch einen Mike Rubio, der gesagt hat, passt mal auf, wir haben 40.000 Soldaten in der Region und die sind durchaus in der Lage, einen Präventionsschlag durchzuführen. Ja? Und das zuständige Regionalkommando der US-Militärs, CENTCOM, kennen wir, ja, kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftstreitkräfteübung im Nahen Osten an. Ja, da also ist die Hölle los über den ganzen Nahen Osten. Ja. Da gibt's Drohnen, da gibt's Flieger, da gibt's unten am Boden oder auf See, da ist diese ganze Armada, von der Donald Trump gesprochen hat, ja. Und es geht auch darum, in dem Speech von Iowa, von Trump, dass der Trump gesagt hat, wenn die Iraner nicht an den Verhandlungstisch kommen, und da macht bei mir ein bisschen Klick, weil da kommen Erinnerungen hoch, wie es war vor einem halben Jahr, also 2025. Ja, so kleine Blitze treten da in Erscheinung beim Hören und sage Achtung, ja. Und viele stellen sich da die Frage, warum verhandelt der Iran einfach nicht? Ja, warum hocken sich die Iraner nicht hin mit den Amerikanern und verhandeln? Ja, weil sie schlau geworden sind aus der Vergangenheit, ja. Die Antwort ist ja ziemlich simpel. Ja, zunächst mal die Version für Dummies. Für die, die weniger, die das Weltgeschehen so nicht mitverfolgt haben, ja. Denn Gespräche, wie gesagt, gab es ja schon im Jahr 2025, ja. Und ganz grob für Dummies ausgedrückt, möchte ich das mal so darstellen, die USA sagen, lasst uns reden, also zum Iran, lasst uns reden. Der Iran sagt, okay, why not, warum nicht? Israels Antwort, Bomben. Ja, das haben alle live mitgekriegt. Ja. Der Iran sagt, ja, okay, dann eben nicht. Und jetzt sagen die USA, warum redet ihr nicht? Und der Iran denkt sich natürlich, seid ihr eigentlich alle komplett irre oder was? Was ist da los? Also, jetzt mal das Ganze ein bisschen ausführlicher. Im Frühjahr 2025, Frühjahr war es, ja, da haben die Amerikaner und der Iran tatsächlich verhandelt. Ja, es ging um das iranische Atomprogramm, ne, weil die Iraner sagen ja, okay, wir wollen die atomare Energie, ja, und die Amerikaner und die Israelis sagen, no way, ihr macht die Atombombe, das glauben wir glauben das, und das, die dürft ihr nicht haben. Wir haben sie zwar, ja, inoffiziell, was die Israelis angeht, ja, offiziell natürlich für die Amerikaner, aber ihr dürft die nicht haben. whatever. Ja? Es ging also um das iranische Atomprogramm. Das war auch keine Show, das waren echte Gespräche. Und mitten in diesen Gesprächen hinein greift Israel plötzlich iranische Ziele an. Ja? Iranische Atomwissenschaftler wurden getötet. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da fragen die USA danach, kommt, lasst uns reden. Die Iraner sagen, ja, wir sind hier, wir gehen mit euch an den Verhandlungstisch. Ja? Und während die Verhandlungen noch am Laufen sind, bums, tschak, ratatouille, greifen die Israelis an. What? Das heißt, aus iranischer Sicht heißt das, wir reden und gleichzeitig werden unsere Leute eliminiert. Ja? Was ist jetzt die Folge? Die Iraner brechen natürlich die Gespräche ab und danach eskaliert alles. Israel und Iran liefern sich militärische Schläge, die USA unterstützen natürlich Israel und jetzt, ein halbes Jahr später, droht Donald Trump dem Iran, entweder ihr kommt an den Verhandlungstisch oder wir greifen an. Ja, jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist da los? Ja, und ganz ehrlich, warum sollte der Iran jetzt verhandeln, wenn die letzte Verhandlung mit Bomben endete? Ja? Warum sollte der Iran jetzt verhandeln, wenn die letzte Verhandlung mit Bomben endete? Der Iran weiß ganz genau, was jetzt vielleicht wieder auf ihn zukommen könnte. Ja, man kann nicht gleichzeitig reden und schießen. Und sich dann wundern, dass keiner mehr Vertrauen hat. Also, abschließend zu diesem Kapitel möchte ich sagen, ja, wenn wir Verhandlungen führen, dann sollen die Waffen schweigen. Und da muss man alle Parteien so ein bisschen an der Kantare halten. Sonst geht der Schuss nach hinten los. Ja, und jetzt haben wir den Salat, der Iran will nicht verhandeln und ich rechne damit, dass innerhalb der nächsten Tage oder Wochen ja im Iran wieder die Hölle losbricht. Und ich denke nicht, dass es im unteren Interesse ist. Ja, Ali Shamkhani, das ist der leitende Berater von Khamenei und Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, sagte ja, zu dem Thema, die Idee, also wenn die Amerikaner angreifen, die Idee eines begrenzten Angriffes ist eine Illusion. Jede militärische Aktion, sagte er, seitens der USA, von wo auch immer und auf welcher Ebene auch immer, wird als Kriegshandlung betrachtet. Ja, für den Iran ist das natürlich eine Kriegserklärung. Ja, die Reaktion wird umfassend und beispiellos sein und sie wird das Herz von Tel Aviv, den Angreifer und all seine Unterstützer treffen. Ich möchte daran erinnern, dass die Amerikaner, wie es der Rubio schon gesagt hat, 40.000 Soldaten GIs in der Region hat, mehrere US-Kasernen in der ganzen Region, ja, auf der arabischen Halbinsel und anderswo im Nahen Osten. Wir gehen rüber zum nächsten Thema und wir gehen rüber nach Europa. Ja? Und wir haben hier eine dänische Ministerpräsidentin namens Mette Frederiksen und die war zu sehen in einem Video. Und das Video spiele ich euch mal vor. Go for it.
We have been able to take a very, very important decision within the European Union to phase out fossil fuels from Russia. And I think or I hope that all Europeans can see now that it was a huge mistake to be depending on Russian fossil fuels. We should never have done that. And now we have to make sure that we will have no dependencies on other countries outside Europe. Not only on energy, on everything.
So, was hat die liebe Mette Frederiksen hier gesagt, vor laufender Kamera? Sie sagte, wörtlich, wir haben innerhalb der Europäischen Union eine sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen. Deutschland war da auch dabei, hat auch diese Entscheidung getroffen, nämlich die fossilen Energieträger aus Russland schrittweise auslaufen zu lassen. Und ich denke, sagte Frederiksen weiter, oder ich hoffe, dass inzwischen alle Europäer erkennen können, dass es ein großer Fehler war, von russischen fossilen Energien abhängig zu sein. Allein der Satz stimmt mich persönlich sehr nachdenklich. Mette Frederiksen weiter. Das hätten wir niemals tun dürfen. Und nun müssen wir sicherstellen, dass wir keine Abhängigkeiten mehr von Ländern außerhalb Europas haben. Ich, Fragezeichen, ja. Nicht nur bei Energie, sondern in allen Bereichen. Deswegen bin ich der Meinung, sagte Frederiksen weiter, dass niemand über Energie sprechen kann, ohne über Sicherheit zu sprechen. Und heutzutage kann man über Sicherheit nicht sprechen, ohne über Energie zu sprechen. Okay. Ja. Wir müssen also hochskalieren, wir müssen beschleunigen und wir müssen in der Lage sein, die Energie zu produzieren, die unsere Haushalte und unsere Unternehmen, Wirtschaft, benötigen. Und auch in diesen Bereichen stehen wir unter Zeitdruck. Das sagte also die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, ja? Und meine Meinung dazu, ich denke grundsätzlich hat die liebe Mette recht. Großes Aber. Warum großes Aber? nämlich was Europa angeht und die Abhängigkeiten. Weil sie sagte wörtlich, ich zitiere nochmal, nun müssen wir sicherstellen, dass wir keine Abhängigkeiten mehr von Ländern außerhalb Europas haben. Stichwort Erdöl, liebe Mette Friedrichsen, ja. Europa hat kaum Erdöl. Ich meine, wir haben schon Erdöl, aber bei weitem nicht genug. Und ohne außereuropäische Abhängigkeiten geht er mal gar nicht. Du musst da rein in die Abhängigkeit. Ja, zu welchem Staat auch immer, nach links, nach rechts, nach West oder Ost. Aber du kannst dir das Erdöl nicht von Europa holen und denken, es würde genügen. Also Deutschland ist zum Beispiel komplett importabhängig. Und das norwegische Öl und das englische Öl und das dänische Öl reicht bei weitem nicht aus, um Deutschland mit Öl zu versorgen. Ja? Oder den Bedarf zu decken. Und was hat Deutschland für einen Bedarf? Deutschland hat einen Ölbedarf, also Erdölbedarf pro Tag. Das variiert zwischen 2,0 bis 2,3 Barrel, Millionen Barrel Öl am Tag. Die Norweger allein produzieren am Tag aber nur 2,0 Millionen Barrel am Tag. Ja? Und die Engländer, bei den Engländern schauen wir auch mal rein, was bei den Engländern so geht. Ja? Also selbst wenn jetzt Norwegen sagt, okay, alles Öl, was wir fördern, außer, ja, das schicken wir ausschließlich und nur exklusiv nach Deutschland, was natürlich politisch nicht machbar ist, ja. Aber wenn die Norweger sagen würden, wir liefern alles Öl, was wir haben, nur nach Deutschland, selbst dann würde das nicht reichen. Ja, ist natürlich politisch, wie gesagt, es ist ein feuchter Traum, völlig unrealistisch, ja. England fördert nur etwa 0,8 Millionen Barrel Öl offshore und sie fördern für den Eigenbedarf. Dann wissen wir schon, was wir von den Engländern kriegen, nämlich gar nicht oder ganz wenig, ja. Dänemark fördert sehr geringe Mengen und auch für den Eigenbedarf. Rumänien ebenfalls, auch nur Eigenversorgung, Eigenbedarf. Und Italien schließt sich quasi den Vorgängen an. Also in Europa, Erdöl, das ist sehr, sehr wenig. Und die tägliche Fördermenge total in Europa würde, wenn es nur Deutschland zugute käme, den Bedarf ganz knapp decken. Aber da ja viele Länder Eigenbedarf haben oder auch woanders hin liefern, außer exklusiv nach Deutschland, also sind wir doch irgendwo in einer Abhängigkeit. Müssen wir rein in eine Abhängigkeit von Öl. Und zwar außereuropäisch, ja? Und jetzt komme ich mal zum Kern der Sache. Und die Frage ist, warum Russland für Deutschland wirtschaftlich sinnvoll war und wieder sein könnte. Ist keine Frage, ist mehr so, ja doch, es ist eine Frage. Könnte man auch ein Ausrufezeichen hinten anhängen, ja? Ich wiederhole das. Warum Russland für Deutschland wirtschaftlich sinnvoll war und wieder sein könnte. Folgende Punkte. Warum war das so und warum könnte das wieder so sein? Wir hatten langfristige Lieferverträge über Jahrzehnte hinweg mit den Russen. Wir hatten planbare Preise. Russland hat eine große stabile Fördermenge. Das Öl war perfekt abgestimmt aus deutsche Raffinerien und Industrie. Ja? Und es gab in der Vergangenheit kaum Vertragsbrüche. Und selbst im Kalten Krieg, als es politische Spannungen gab mit Russland, da ist das Öl geflossen. Ja? Jetzt gehen wir mal rein zu den Amerikanern. Ja, die Amerikaner sind zwar ein strategischer Partner, aber kein zuverlässiger Energielieferant für Europa. Eigentlich nie gewesen. Warum? Weil bei den Amerikanern gilt America first. Ja? Dann, das Öl und LNG wird börslich verkauft. Wer mehr zahlt, kriegt die Lieferung. Ja? Das heißt, es hängt ein bisschen ab von Budget. Zahlst du viel, dann kriegst du das. Zahlst du weniger, na, dann kriegst du halt nichts bis dreimal nichts. Ja? Und in den Krisen gehen die Öl- oder Energielieferungen der Amerikaner eher nach Asien als nach Europa. That's the point. Ja? Dann gibt es natürlich monatelange Seetransporte, weil es gibt ja keine Pipelines zwischen dem europäischen und amerikanischen Kontinent, was Öl und LNG angeht. Ja. Und es entstehen sehr hohe Versicherungs- oder Absicherungskosten und natürlich Transportkosten. Das ist ganz klar. Ja. LNG zum Beispiel, so war das unter Biden, das wurde benutzt als geopolitisches Druckmittel, als Werkzeug. Also von einem zuverlässigen Energielieferanten ist Amerika weit, weit weg. Genau das aber war Russland. Immer gewesen. Ja? Und könnte es wieder werden? Fragezeichen? Wir machen mal weiter. Aber für eine Industrienation wie Deutschland, ja, da zählt auf jeden Fall Versorgungssicherheit. Unwahrscheinlich wichtig. Das muss planbar sein, ja. Und russisches Öl war langfristig immer planbar. Putin hat auch mehrfach betont, dass Russland grundsätzlich bereit wäre, wieder Öl zu liefern. Und ob Öl geliefert wird oder nicht, das ist jetzt keine technische Entscheidung, sondern eine politische Entscheidung. Ja? Liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Nicht aber ohne euch noch einmal auf meine letzten Neuerscheinungen aufmerksam gemacht zu haben. Wir hätten da natürlich zunächst mal Survival Profi. Ja, das ist die Steigerung, der Next Level of Urban Survival. Und wir hätten ein Buch, ein Afrika-Roman, an dem ich sehr lange geschrieben habe, noch als ich aktiver Fremdenlegionär war, im Jahr 1998. Wer meinen Background kennt, der weiß, dass ich sehr oft und sehr lange in Afrika unterwegs war. Da gibt es heute auf meinem kleinen Kanal einen kleinen Afrika-Bericht dazu. Ja, es geht um Kriminalität in Deutschland. Schaut's mal rein. Und ja, um meine Erlebnisse in Afrika, auch in der Fremdenlegion, gepaart mit den Erlebnissen aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, entstand der Roman, der Afrika-Roman, Im Schatten der Savanne. Ja? Und ich sage mir immer, ich biete seit 10 Jahren zuverlässig fast auf täglicher Basis Content. Mein Content für euch ist kostenlos und es wäre mir eine Ehre, euren Support entgegenzunehmen, indem ihr euch zum Beispiel sagt, ja, ich kaufe mir eins der beiden Bücher und das letztgenannte Im Schatten der Savanne gibt es auch als E-Book für 89 Cent. Danke für euren Support. So, Kameraden, das war's für heute. Ich melde mich, wie gesagt, ab. Und ja, ich denke, ihr kennt mich alle. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Braucht man nicht. Hat man schon mal. Das tat uns allen nie gut. The way of the gun ist falsch. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Und Gerechtigkeit, weil ohne Gerechtigkeit gibt's keinen Frieden. Und ohne Frieden kann es keine Gerechtigkeit geben. Wir wollen nicht kriegsüchtig werden. Ich spreche hier für viele Menschen. Und ich denke auch, dass the way of the gun der falsche ist. Der Weg, da gibt's nur einen, der führt nach vorne. Und da vorne liegt das, was ich Frieden nenne. Tschüss, Servus, macht's alle gut und ja, Servus Deutschland. Bye, bye.